Focus Europa.
Le focus pour l'Europe.
Focus on Europe.
Marco d'Europa.
Focus Europa.
Europa en focuso.
Focus Europa.
Focus Europa.
Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
Hallo und herzlich willkommen zu Focus Europa am 4. September 2013. Da die Redaktion immer noch spärlich besetzt ist, hört ihr heute zum dritten Mal in Folge hinter Mikro die Maike. Wir kommen immer noch langsam aus unserem Sommerloch heraus, deswegen hört ihr einen älteren Beitrag aus dem Mai. Der erste Deutsche Entwicklungstag fand am 4. Mai in 16 deutschen Städten, aber vor allem relativ zentriert in Berlin statt. Kollegin Caro sah sich dort um und stellt verschiedene NGOs vor. Außerdem, wo steht die Pressefreiheit in Europa? Kollege Michel fragte bei den Reportern ohne Grenzen nach. Musikalisch lasse ich heute ein letztes Mal die No More Dolls aus Milano, aus Mailand in Italien zu Wort kommen und dann haben wir das gleichnamige Album der Band auch durch. Wir beginnen wie immer mit den Focus Europa Nachrichten vom 4. September 2013.
Focus Europa.
Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
Obama erhält für einen geplanten Angriff in Syrien die Unterstützung der Republikaner im Kongress. Der amerikanische Präsident glaubt, dass die Abgeordneten für einen Militärschlag gegen Syrien stimmen werden. In der kommenden Woche wird sich der Kongress damit beschäftigen. Frankreichs Präsident Hollande will diese Entscheidung abwarten und schloss einen Alleingang Frankreichs aus. Außerdem kündigte Hollande ein Treffen auf europäischer Ebene zu Syrien an. Ab Donnerstag werden sich auch die Staats- und Regierungschefs der G20-Länder auf dem Gipfel in St. Petersburg über Syrien beraten.
In Ungarn gehen die Anfeindungen gegen den Regisseur und Schauspieler Robert Alföldi weiter. Gestern wurde er von drei Männern angegriffen, ehe er sich in ein Theater flüchten konnte. Bei der Uraufführung einer von Alföldi inszenierten Oper hatten am vergangenen Freitag rund 100 Rechte demonstriert. Dazu aufgerufen hatten die Wächter der Karpatenheimat. Ihnen schlossen sich die ungarische Nationale Garde und die national gesinnten Bika an, die der Jobbik-Partei nahestehen. Dagegen demonstrierten mehrere antifaschistische Gruppen. Ende Juni war Alföldis Vertrag als Intendant des Budapester Nationaltheaters ausgelaufen, woraufhin er ersetzt wurde durch jemand, der den Vorstellungen der Regierung entspricht. Eine Dramaturgin kommentierte, der neue Intendant spiele im Gegensatz zu Alföldi zwar nur vor halbem vollem Haus, habe aber auf der Straße mehr Gefolgschaft.
Das geplante Mediengesetz der mazedonischen Regierung stößt auf Kritik. Der Gesetzesentwurf sieht vor, die staatliche Kontrolle über die Medien auszuweiten. BeobachterInnen sprechen von Zensur und einer Gefahr für die Meinungsfreiheit. Rundfunk und Medien werden in Mazedonien bereits staatlich kontrolliert. Durch das Gesetz wird dies auf Online- und Printmedien ausgedehnt. Die OSZE bemängelte unter anderem, dass so gedruckte wie elektronische Medien vor ihrer Veröffentlichung registriert werden müssen. Widerstand gegen den Gesetzesentwurf gibt es von der Plattform The Front for Freedom of Expression, dass der Entwurf weit über die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste der EU hinausgehe, sagte European Digital Rights, kurz EDRI. Mazedonien ist seit 2005 ein Beitrittskandidat der EU.
Flüchtlinge in München flüchten vor Polizei in Gewerkschaftshaus. 30 Flüchtlinge, die zwei Wochen durch Bayern gezogen waren, um für eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen in Deutschland zu demonstrieren, haben sich gegen Mitternacht in die Münchner Zentrale des DGB zurückgezogen. Nachdem die Flüchtlinge vor Polizeischikanen in das Haus geflüchtet waren, trauten sie sich nicht mehr heraus. Am Mittag war die Situation unklar. Bevor sie in das Gewerkschaftshaus in der Schwanthaler Straße zurückgezogen hatten, waren die Flüchtlinge gestern zusammen mit etwa 100 Unterstützern, Unterstützerinnen, durch die Münchner Innenstadt gezogen, um für bessere Behandlung und ein Bleiberecht zu demonstrieren. Auf ihrem Weg nach München waren die Flüchtlinge immer wieder von der Polizei kontrolliert worden. Denn wenn Flüchtlinge in Bayern ihren Regierungsbezirk verlassen, machen sie sich strafbar. Grund dafür ist die Residenzpflicht. Sie besteht europaweit nur noch in Bayern und Sachsen. Die Süddeutsche Zeitung berichtet von einer abstoßenden Machtdemonstration und dass die Kontrollaktionen von der Politik angeordnet wurden. Die Zeitung vermutet weiter, dass dies mit der bayerischen Landtagswahl zusammenhinge, die in zwei Wochen stattfindet.
Rechte Straftaten werden vom Staat nicht ausreichend erfasst. Das war Thema auf einer Fachtagung der Friedrich-Ebert-Stiftung am vergangenen Freitag. Dennoch sind die Straftatendaten der Kriminalitätsstatistiken unzureichend, besonders bei rechten Straftaten. So listet der Tagesspiegel-Journalist Frank Jansen 152 Todesopfer rechter Gewalt auf. Die Liste beginnt ab 1990. Demgegenüber enthält die staatliche Liste nur 63 Namen, also nicht mal halb so viele. Das Bundeskriminalamt will nun 4000 Straftaten im Nachhinein auf einen rechten Hintergrund untersuchen. Grund dafür ist unter anderem, dass vor dem Aufliegen des NSU bei den Ermittlungen rassistische Motive weitgehend ausgeschlossen wurden.
Putin will Assad weiter Waffen liefern. Der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, will dem Regime von Bashar al-Assad weiterhin Waffen liefern. Dies erklärte Putin in einem Interview. Nach Putin ist Assad weiter der legitime Regierungschef Syriens. Die modernsten russischen Luftabwehrraketen S-300 habe aber Assad noch nicht erhalten, räumte Putin ein. Hier gibt es auch technische Schwierigkeiten, da entweder syrisches Personal über längere Zeit geschult werden müsste oder Russen in dem Bürgerkriegsland die Raketen bedienen müssten. Putin forderte von den USA Beweise für den Giftgaseinsatz durch das Regime Assads. Das waren die Fokus-Europa-Nachrichten vom 4. September 2013 am Mittag.
Wo steht die Pressefreiheit in Europa? Unter der absurden Anschuldigung der Terrorzusammenarbeit wurde der Lebens- und Arbeitspartner von Glenn Greenwald 9 Stunden in Heathrow von der Polizei festgehalten und die Herausgabe seines Laptops und der Passwörter erpresst. Der Guardian gar wurde direkt von der Regierung genötigt, seine Festplatten zu vernichten. Dabei soll doch auch die Grundrechtecharta der EU die Pressefreiheit garantieren. Fragen an Christoph Dreyer von Reporter ohne Grenzen zum Zustand der Pressefreiheit in Europa an diesen Beispielen. Ein Beitrag von Kollege Michel.
Die Sommerpause in Freiburg, aber auch in Brüssel geht jetzt langsam zu Ende. Morgen wird der Innenausschuss des Europäischen Parlaments seine Beratung und seine Anhörung über das Ausspähungsprogramm von NSE und Co. aufnehmen. Ich begrüße jetzt am Telefon den Christoph Dreyer von Reporter ohne Grenzen. Erstmal guten Morgen nach Berlin, ne?
Guten Morgen nach Freiburg.
Ja. Gut. Das Thema, was ja in der Sommerpause dann noch weiter hohe Wellen geschlagen hat, ist der Umgang mit dem enthüllenden Guardian beziehungsweise den Reportern oder den Redakteuren des Guardians und ihren journalistischen Mitarbeitern. Der Lebens- und Arbeitspartner David Miranda wurde am 19. August in Heathrow unter der Anklage des Antiterrorgesetzes festgesetzt und er wurde genötigt und gezwungen, seinen Computer auszuliefern. Zugleich wurde im Zuge dieser Beschlagnahmeaktion des britischen Geheimdienstes bekannt gemacht vom Guardian, dass der Guardian selbst unter Pression und auf Weisung direkt der Downing Street, also Cameron und Clegg, seine Dokumente auf den Festplatten hatte vernichten müssen. Ist die Pressefreiheit in Europa an diesem Beispiel überhaupt noch existent? Oder wie soll man das ausdrücken, die Vorgänge, die wir aus Großbritannien dort vernehmen mussten?
Es gibt schon nach wie vor Pressefreiheit in Europa, allerdings muss man sich Land von Land zu Land sehr sorgfältig anschauen. Und gerade was Großbritannien angeht, ist das, was wir da gerade so zu sehen bekommen, über die letzten Wochen schon ein bisschen besorgniserregend, weil Großbritannien eigentlich ja als das Mutterland der Pressefreiheit gilt und eine große, stolze Tradition hat, von der wir auch gerade als Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg sehr viel profitiert und gelernt haben. Insofern, ja, ist das schon sehr überraschend und zeigt, dass man auch da, wo man es vielleicht nicht erwartet, immer wieder um Pressefreiheit kämpfen muss und die neu erringen muss.
Jetzt ist ja für unsere Verhältnisse, um das auch nochmal zu vergleichen, das ist ja ein relativ schwieriger. In der Bundesrepublik hat sich ja ein langer Kampf entwickelt um die Frage auch des Quellenschutzes, des journalistischen Quellenschutzes. Nun ist der nicht grenzenlos. Auch dort gibt es mögliche Beschlagnahmemöglichkeiten. Aber dass einfach ein Mitarbeiter einfach festgehalten wird und einfach gesagt wird, jetzt machen wir mal Terrorismusverdächtigungen, das ist schon außergewöhnlich. Wird auch, das muss man dazu sagen, auch in Großbritannien, auch von den Autoren des damaligen Antiterrorismusgesetzes, teilweise sehr kritisch gesehen.
Ja, also das genau, es sind ja zwei verschiedene Vorgänge, die auch juristisch, glaube ich, ganz verschiedene Tragweiten oder ganz verschiedene Anknüpfungspunkte haben. Also das eine ist diese Festsetzung von David Miranda, dem Lebensgefährten von Glenn Greenwald, diesem Guardian-Reporter. Der war eindeutig als journalistischer Mitarbeiter unterwegs mit Datenmaterial, Festplatten und so weiter und genau wurde eben unter Berufung auf diese Antiterrorgesetze festgehalten. Das hatte diese Gesetze haben überhaupt nichts mit journalistischer Tätigkeit zu tun, zielen auch überhaupt nicht darauf ab, sondern zielen darauf ab, eben eigentlich Leute, bei denen Anlass zu der Befürchtung besteht, die könnten in irgendwelche Terrorakte oder Planungen und so weiter verwickelt sein, die festhalten zu können, allerdings mit sehr schwachen rechtsstaatlichen Kontrollen, was auch das Problem dabei ist. Und das hat in der Tat auch schon vor diesem Vorfall, ist auch in Großbritannien umstritten. Man hat zum Beispiel bei diesem Fall David Miranda knapp 9 Stunden lang, also praktisch die gesamte überhaupt erlaubte Zeit festgehalten. Danach hätte man ihn dann irgendwie einem Richter vorführen müssen. Und das passiert höchst selten. Also die allermeisten Fälle, da ist das vielleicht 1 Stunde, dann werden die Leute ein bisschen verhört und dann lässt man sie wieder ziehen, außer er hatte sich da einen Verdacht. Also das war schon sehr auffällig und sieht schon sehr nach Einschüchterung aus und ist eben vollkommen sachfremd. Es gibt auch, dieses Gesetz ist eben sehr weit gefasst. Es gibt dann Ausführungsbestimmungen, die allerdings durchaus sagen, man soll das jetzt nicht so für irgendwas nehmen. Und wenn dann nun konstruiert wird, dieser Datentransport für einen Investigativjournalisten mit Terrorismus zu tun haben könnte, das ist schon sehr konstruiert.
Der andere Fall war ja der Guardian selbst, der dann das im Zuge der Miranda-Festsetzung und Beschlagnahmung seiner Unterlagen auch publiziert hat, nämlich dass die Regierung direkt und zwar unter Androhung auch, dass ihnen dann Schlimmeres noch sie zu befürchten hätten, im Prinzip die eigene Quellen, die er bekommen hat, dann vernichtet hat. Also das ist ja auch ein Vorgang, der ja beispielslos ist. Oder ich weiß es nicht, vielleicht ist er gar nicht so beispielslos in Großbritannien.
Also sollte es in Großbritannien solche Fälle schon gegeben haben, dann weiß ich noch nichts davon. Aber das ist ein Fall, der tatsächlich, der einem erstmal die Kinnlade ein wenig offen stehen lässt. Denn natürlich würde man also nach unserem Rechtsverständnis denken, dass, also wenn sowas ist, überhaupt möglich sein sollte, dann natürlich nur mit richterlichem Beschluss. Und dann, also das Erste, was ein deutscher Redakteur in so einer Situation machen würde, wäre eigentlich vor Gericht gehen und sagen, Moment, hier passieren ganz seltsame Dinge, einstweilige Verfügung, jetzt diese Daten lassen wir erstmal sozusagen einfrieren und dann schauen wir weiter.
Ja.
Und das ist in Deutschland immer wieder passiert, angefangen mit der Spiegel-Affäre Anfang der 60er Jahre und der jüngste, also der letzte ganz große Fall, der bis vor das Bundesverfassungsgericht gegangen ist, war vor ein paar Jahren
die
sogenannte Cicero-Affäre, wo eben auch eine Redaktion durchsucht wurde, im Prinzip auf der Suche rauszufinden, woher ein Reporter dort geheime Dokumente des Bundesnachrichtendienstes hatte. Und das ist vor das Bundesverfassungsgericht gegangen und das Verfassungsgericht hat ganz klar gesagt, das war so geht es nicht. Es gibt hier Pressefreiheiten, die beinhaltet auch, dass Quellen geschützt sind und man Recherchematerialien eben, dass die geschützt sind und nicht einfach beschlagnahmt werden dürfen. Und das zeigt eigentlich auch schon, wo das Problem liegt, denn es gibt in Deutschland auch immer von behördlicher Seite, von Ermittlungsbehörden Versuche, solche Dinge zu tun. Und das scheitert regelmäßig spätestens am Bundesverfassungsgericht, was daran liegt, dass wir eben in der Verfassung, im Grundgesetz, den Schutz der Pressefreiheit haben und das Verfassungsgericht das dann sehr hoch hält. Und das gibt es bei aller Tradition in Großbritannien eben so nicht, weil es keine Verfassungen gibt, die so kodifiziert wäre. Und es gibt tatsächlich in Großbritannien erst seit 1998 ein Menschenrechtsgesetz, das aber eben ein einfaches Gesetz ist und mit anderen Gesetzen, die dann Geheimschutz, nationale Sicherheit und so weiter schützen, konkurriert auf gleicher Ebene. Und das zeigt sich jetzt, ist eben ein relativ schwacher Schutz.
Und auf der anderen Seite haben wir aber auch die EU-Grundrechtecharta und morgen wird ja auch, wie gesagt, der Innenausschuss des Parlaments die Anhörung darüber aufnehmen. Der Witz ist ja nun, dass im Zuge sowohl von Tempora, aber auch der Guardian-Affäre die EU-Kommission selbst darauf hingewiesen hat, Parlamentarier bestreiten das jetzt zwar, dass die Briten zu Recht sich darauf berufen können, dass sie zwar die EU-Grundrechtecharta mit der inkludierten Pressefreiheit ratifiziert haben, aber sie sich Vorbehalte genommen haben. Das ist zwar nach allgemeiner oder nach vorherrschender Auffassung letztendlich strittig oder unstrittig, dass es falsch sei, aber solange es kein Gericht, in diesem Fall im Europäischen Gerichtshof, festgestellt hat, wird das wohl auch die britische Regierung mit dieser Position durchkommen.
Ja, also da verlässt es mich juristisch jetzt irgendwann tatsächlich. Allerdings ist es natürlich, es widerspricht dann irgendwann auch dem Geiste einer Menschenrechtscharta, wenn man sich dann Ausnahmen vorbehält, die zu so einem Ergebnis führen, dass man dann ziemlich willkürlich und eben, wie gesagt, sogar ohne richterliche Anordnung Quellen beschlagnahmen oder vernichten kann in diesem Fall. Das Problem ist ein bisschen, der Guardian-Chefredakteur hat sich ja dann verschiedentlich geäußert zu diesen Vorgängen und hat das auch selbst publik gemacht, zunächst etwas kryptisch, andeutungsweise geschildert. Das Problem ist, womit die Regierung gedroht hat, war offensichtlich, wenn ihr nicht kooperiert und diese Daten nicht rausrückt oder zerstört, werden wir einen richterlichen Beschluss herbeiführen und das wäre auch so eine Art einstweilige Verfügung gewesen, die wohl auf ein Veröffentlichungsverbot in Dingen hinausgelaufen wäre. Und das wollte der Guardian ganz offensichtlich nicht riskieren und hat deswegen sich auf diese bizarre, symbolische, aber vollkommen sinnlose Aktion eingelassen, zwei Computer oder zwei Festplatten im Keller des Redaktionsgebäudes zerstören zu lassen, in dem Wissen, dass die Daten, die da drauf waren, offensichtlich längst ganz ganz woanders auch kopiert und gespeichert waren.
Ja, die waren ja bei vielen, glaube ich, sogar schon gespiegelt. Herr Spiegel hat ja auch gute Auszüge daraus in den USA.
Also Glenn Greenwald, dieser Reporter, der diese Dinge federführend macht, diese Edward Snowden-Enthüllungen, hat verschiedentlich auch gesagt, dass er an ganz verschiedenen Stellen seine Daten deponiert hat aus Sicherheitsgründen. Also man darf davon ausgehen, dass bei so einer Aktion oder auch bei dieser Beschlagnahme in Heathrow die Daten dann zwar, also ein Datenträger verloren geht und vielleicht bei dieser Beschlagnahme die Daten auch dann in die Hände britischer Behörden fallen und die sich jetzt an der Verschlüsselung Entschlüsselung abarbeiten, aber die Daten sind sehr wahrscheinlich nicht verloren für die Reporter. Aber trotzdem ist natürlich das Signal, das davon ausgeht, sehr seltsam und sehr beunruhigend, dass Regierungsvertreter und Geheimdienstvertreter da einmarschieren und eine Redaktion so versuchen können einzuschüchtern.
Am 4. Mai diesen Jahres fand der erste Deutsche Entwicklungstag in 16 Städten statt. Im Vorfeld sagten viele Gruppen und Organisationen ihre Teilnahme ab, mit der Begründung, man wolle kein Instrument im Wahlkampf von FDP-Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel sein. Und damit übergebe ich auch das Wort an Kollegin Caro, die sich in Berlin auf dem Deutschen Entwicklungstag umgesehen hat.
Da waren zwar ganz viele staatliche Organisationen, die sich vorgestellt haben, und auch Dirk Niebel war am Start, aber es gab auch Nichtregierungsorganisationen, die vertreten waren. Und drei davon habe ich ausgewählt, mit denen ich mich unterhalten habe. Die erste ist aus einem Gespräch mit dem Oriental Heritage Without Borders Association. Das ist ein kultureller und wissenschaftlicher Verein mit Sitz in Berlin. Und es ist eine Gruppe von gewöhnlichen Menschen, die sich für außergewöhnliche Orte interessieren, also zum Beispiel für den Orient. Die haben an dem Tag den Workshop Zuhören kann unsere Welt verbessern angeboten. Und um was es dabei geht, verrät uns ein Mitglied des Vereins.
Es ging darum, dass wir als Verein Oriental Heritage Without Borders der Meinung sind, dass überall in westlichen Ländern falsche Bilder über Orient entstehen. Und wir haben uns überlegt, wie kann man halt diese klischeehafte Bilder beseitigen und dafür eine realitätsnahe Bilder liefern. Also mit diesem Workshop wollten wir auf ein paar Methoden und Techniken hinweisen, durch die wir halt diese Bilder wegschaffen und damit halt eine friedvoller und ruhiger und bessere Welt schaffen können.
Welche Bilder hatten die Menschen denn im Kopf über den Orient?
Wie sie selbst gesehen haben, das sind wirklich Sachen, die vielleicht man von den Karl-May-Filmen und Geschichten weiß. Also mit Orient hat man hauptsächlich Tausend und eine Nacht und Aladdin und Gewürze und Farben und so in Verbindung gebracht. Und alles andere, was im alltäglichen Leben passiert im Orient, was sehr eben ähnlich ist, wie was hier abläuft, hat man einfach nicht erwähnt. Also man hat überhaupt gar keine Vorstellung davor, dass die Leute dort auch genauso leben wie hier, sondern halt diese Elemente, die im Grunde man aus den Geschichten und aus Erzählungen aufgenommen hat, einfach so weiter im Kopf verhalten hat.
Und da kann dann Zuhören ein Weg sein, damit man das Ganze abbauen kann.
Richtig, da kann man entweder auf den Leuten zugehen und ihre Geschichte hören. Da kann man sehr viel Persönliches, sehr viel über ihre Kultur durch diese Kommunikation erfahren, was, wie gesagt, der Realität entspricht. Oder sogar, wir haben hier einen Ausschnitt aus einer Geschichte vorgelesen, um zu zeigen, dass sogar, wenn man nicht unbedingt in seiner Umgebung aus Orient Orient stammende Leute hat, kann man ihre Geschichte in Form eines Buches lesen oder sich anhören. Und da drin sind ja auch sehr viel Wahrheit über Orient.
Die Oriental Heritage Without Borders Association findet ihr im Internet unter www.ohwb.net. Und getroffen habe ich mich in Berlin auch mit den Mitgliedern des Afrika-Medienzentrums, das zum Beispiel jedes Jahr das Kenako-Festival organisiert. Das ist ein Festival mit Konzerten, Diskussionen und Filmen, um die Vielfalt Afrikas einzufangen und darzustellen. Und außerdem machen die Menschen vom Afrika-Medienzentrum noch andere Sachen.
Und ansonsten ist das Afrika-Medienzentrum einfach da, steht in Kooperation mit vielen anderen Vereinen in Berlin und in Deutschland. Und wir bringen zum Beispiel auch das Magazin Lonam raus. Das ist ein afrikanisches Magazin auf Deutsch, das einfach über den Kontinent informieren soll. Hier die Menschen, die sich an Afrika interessieren und die hier in der Diaspora leben.
Welche Motivation steht denn so hinter eurer Arbeit?
Die Motivation hinter unserer Arbeit ist vor allem, dass wir die Leute hier zum Nachdenken anregen, dass wir Perspektiven irgendwie ein bisschen verändern von dem Bild, das viele Menschen in den Köpfen haben von Afrika und die afrikanische Diaspora hier zu unterstützen.
Was haben die Menschen so für Bilder über Afrika im Kopf?
Also was ich persönlich erfahren habe, wenn ich von Afrika rede, dann ist es entweder, kennen sich Leute aus und kennen sich in der Politik aus oder sie waren selber schon mal da. Viele Leute, die dann sich nicht explizit mit Afrika beschäftigen, haben halt oft einfach ein armes Kind irgendwie im Kopf, wie man es irgendwie auf UNICEF-Plakaten sieht. Wenn man sich nicht näher mit Afrika beschäftigt, dann ist das einfach das Bild, das von den Medien übermittelt wird.
Also besteht auch ein Teil eurer Arbeit darin, dass ihr euch mit den gängigen Medien auseinandersetzt und versucht, so dieses Bild so ein bisschen realistischer zu machen?
Ja, genau. Also wir beschäftigen uns mit aktuellen Themen, klären darüber auf, wollen einfach, dass die Leute andere Perspektiven kriegen und andere Seiten Afrikas sehen.
Und du hast ja gerade schon gesagt, die Medien berichten da sehr, sehr einseitig oder auch nicht so ausführlich. Wie kommt ihr denn an eure Informationen über Afrika, um ein anderes Bild darzustellen?
Also wir haben Redakteure aus verschiedenen Ländern, also teilweise die selber aus Afrika kommen oder dort waren, die dann Verbindungen direkt nach Afrika haben. Und wenn man da so ein bisschen drin ist, dann kennt man ja auch andere Radiosender, nicht nur diese Mainstream-Sachen, die dann vielleicht anders darüber irgendwie aufklären. Und sonst sind wir einfach am Recherchieren und Sammeln und genau, so läuft's ab.
Das Afrika-Medienzentrum befindet sich in der Torfstraße 12 in Berlin-Wedding. Und dort könnt ihr zum Beispiel den Leseraum benutzen. Ich habe jetzt leider eine Internetseite gefunden, aber ihr könnt euch die Seite vom Kenako-Festival anschauen unter afrika-festival-berlin.de. Und jetzt geht's um etwas, das ihr vielleicht schon mal getrunken habt. Lemonade nämlich, so heißt eine fair gehandelte Limonade, die es zum Beispiel auch in Freiburg gibt. Und in Berlin waren die mit ihrem Stand, wo die Leute selbst Limonade machen konnten. Und eine Vertreterin von Lemonade hat mir mehr darüber erzählt.
Lemonade ist ein soziales Getränkeprojekt aus Hamburg-St. Pauli. Wir stellen Limonade, Lemonade und Eistees Charities her. Das sind Bio-Limos und Bio-Eistees aus fair gehandelten Zutaten. Und diese Getränke stellen die Haupteinnahmequelle für unseren Verein. Also das heißt, in jeder verkauften Flasche fließt ein Festbetrag in den Lemonade und Charity e.V., mit dem wir Sozialprojekte in den Anbauregionen unterstützen. Und auch nur deswegen gibt es die Getränke eigentlich.
Und wer ist wir?
Wir sind eigentlich alle Leute, die für Lemonade arbeiten und den Lemonade und Charity e.V. unterstützen und mit Herz und Seele dabei sind.
Die Sachen, die ihr unterstützt damit, also da geht ja ein bestimmter Betrag, fließt in lokale Sozialprojekte in den Anbauregionen. Genau. Was ist es denn zum Beispiel?
Also momentan sind wir mit dem Verein in Sri Lanka tätig. Da kommt unser schwarzer und unser grüner Tee her. In Südafrika, da kommt der Rooibos-Tee her. Und in Paraguay, da kommt der Bio-Rohrzucker her. Und um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, in Südafrika arbeiten wir mit einer Bauernkooperative zusammen, die heißt Highveld. Und durch den Verein haben wir denen zum Beispiel den Zugang zu Solarenergie ermöglicht. Dadurch haben die halt überhaupt erstmal Elektrizität bekommen, beziehen können und sind dadurch natürlich viel wettbewerbsfähiger auch geworden. Das ist so ein bisschen die Idee, die dahinter steckt. Ich werde auch auf jeden Fall dieses oder spätestens Anfang nächsten Jahres mir mal eins der Projekte anschauen und einfach mal vor Ort schauen, zum einen irgendwie, wie die Bauernkooperativen arbeiten, wie die Gelder da investiert werden, die Leute persönlich kennenlernen, selber mal ein bisschen mit anpacken, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Arbeit vor Ort abläuft.
Warum schmecken eure Getränke gut oder was ist so lecker daran?
Unsere Getränke sind so super lecker, weil es alles frisch hergestellt wird. Also es sind nur frische Zutaten. Wir benutzen überhaupt gar keine Zusatzstoffe. Also es sind die Limos sind alle mit Direktsäften. Die Tees sind alle frisch aufgebrüht, auch mit Direktsäften verfeinert. Und es ist halt einfach, im Endeffekt kennt ja jeder Eistees und Limos, aber unsere Variante, sage ich mal, ist auf jeden Fall eine frische und weniger süße und leckere Variante. Und die Idee dahinter ist halt auch ein bisschen, dass es einfach so schmeckt wie selber gemacht.
Die faire Limo findet ihr im Internet unter www.lemon-8.de.
Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.